Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Haben wir das vielleicht schon mal innerlich gebetet? Wenn wir etwas unser eigenes Seelenleben, unser Herz geschaut haben und doch gemerkt haben, wie klein unser Glaube ist. Dieser Vater in Markus 9, der wollte dem Herrn glauben, dass er seinem Kind helfen würde. Und doch entdeckte er bei sich diesen Unglaube. Aber mit dieser Bitte, Herr, hilf meinem Unglauben, kam er zu dem Herrn. Und wenn wir das auch in unserem Leben entdecken, dann können wir auch damit zu dem Herrn kommen. Herr, hilf meinem Unglauben. Wenn wir über Glauben nachdenken, dann denken wir vielleicht in allererster Linie an den errettenden Glauben, an den Glauben an den Herrn Jesus als unseren Retter, der für uns, für unsere Sünden an das Kreuz, in das Gericht Gottes gegangen ist, um uns vor dem ewigen Gericht zu erretten. Wir können an das Glaubensgut denken, was wir in der Bibel, in Gottes Wort entdecken. Und wir können zuletzt auch an den praktischen Glauben denken. Dieser praktische Glaube, der sich in deinem und meinem Leben tagtäglich in unserem Alltag erweisen soll. Ich denke, das ist das, was der Schreiber des Hebräerbriefs meint, wenn er im Kapitel 10 sagt, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Darauf liegt da der Schwerpunkt. Der Gerechte wird durch ein Leben des Glaubens gekennzeichnet sein. Und das ist etwas, wo wir uns herausfordern lassen wollen heute einmal. Uns mal fragen, inwiefern ist das für mich, der ich durch den Glauben an den Herrn Jesus ein Gerechter bin, inwiefern ist mein Leben tatsächlich durch Glauben gekennzeichnet? Wenn wir uns ja die Bibel uns anschauen, allein das große Kapitel des Glaubens, Hebräer 11, aber wenn wir auch uns Männer und Frauen der Kirchengeschichte ansehen, dann gibt es einige bemerkenswerte Beispiele von Männern und Frauen des Glaubens, die ein Glaubensleben von praktischem Glauben gelebt haben, wo wir uns eine Scheibe abschneiden können. Vielleicht hatten sie nicht die großen Glaubenserkenntnisse, was das Glaubensgut angeht, was die Lehre der Schrift angeht, wie wir sie heute besitzen. Können wir jetzt auch nicht final beantworten. Aber auf jeden Fall waren sie wirklich durch Glauben, durch praktischen Glauben gekennzeichnet. Es hat mich einmal tief beeindruckt, als ich auf einer Reise war und in den Urwald gekommen bin. Und dort war ein kleines Dorf und wir haben einige Leute besucht, gläubige Leute besucht. Und sie lebten in bitterer Armut. Sie hatten auch nicht sehr viel erkannt von den herrlichen Wahrheiten, die das Neue Testament uns entfaltet und die ganze Bibel uns entfaltet. Aber was mich tief beeindruckt war, war dieser praktische Glauben, wie sie durch das Leben gegangen sind. Dieses Vertrauen, was sie auf den Herrn Jesus gesetzt haben. Und dann musste ich mich unweigerlich fragen, kennzeichnet mich das auch? Wenn wir an Situationen denken, in denen unser Glauben sich erweisen kann, dann können wir das grob zweiteilen. Zum einen ist es Gott, der uns in Prüfung hineinführt, der uns in Umstände hineinführt, die schwierig sind. Das ist das, was Jakobus 1 oder 1. Petrus 1 von redet, wo Gott uns gerne verändern möchte, wo er uns etwas beibringen möchte, wo er sich selber verherrlichen möchte. Und er möchte gerne, dass in diesen Situationen unser Glaube tätig wird und dass in diesen Situationen das zum Vorschein kommt, was er in unserem Leben bewirkt hat. Nicht, was wir uns vielleicht selbst beigebracht haben, unser Charakter, unsere Erziehung, sondern was Gott durch unseren Glauben, durch den Glauben bewirkt hat. Aber dann, das soll uns heute unser Thema ein bisschen sein, gibt es solche Petrus-Situationen. Es sind solche Situationen, wie Petrus auf das Schiff der Bequemlichkeit, der Sicherheit verlässt und auf dem Wasser geht, nachdem er den Herrn ausgerufen hatte, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Matthäus 14, Vers 28. Petrus verlässt das Schiff und geht auf das Wasser, um zu dem Herrn zu kommen. Er verlässt diese Sicherheit, die er hatte, diese Bequemlichkeit des Schiffs um sich ganz auf den Herrn zu verlassen. Er legt sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Und ich glaube, dass das genau das war, was die Männer und Frauen der Bibel und auch der Kirchengeschichte gekennzeichnet haben. Dass sie die gewohnten Sicherheiten und Bequemlichkeiten in ihrem Leben verlassen haben und dass sie ganz bewusst sich in die Hände eines liebenden und allmächtigen Gottes gelegt haben. Und wenn wir uns vielleicht fragen, woran es liegt, warum du nicht, über dich kann ich das ja nicht mit Bestimmtheit sagen, aber über mich schon, warum ich so wenig Glaubenserfahrung mit meinem Herrn, mit meinem Gott mache, ist es dann vielleicht deswegen, weil wir so wenig bereit sind, gewohnte Sicherheiten aufzugeben, wo wir unsere Schiffe, unsere Mittel mal verlassen, um auf dem Wasser zu dem Herrn zu kommen. Wenn wir uns die Situation hier in Matthäus 14 uns einmal anschauen, dann hatte der Jesus gerade diese Volksmenge von 5000 gespeist, hatte ihnen zu essen zu geben. Das war ein mächtiges Wunder. Es schattet uns etwas vor von dem Segen des tausendjährigen Reiches. Und die Menge, die hier war, die war wohl mächtig beeindruckt von diesem Wunder. Und sie wollten den Herrn Jesus, das lernen wir in Johannes 6, zum König machen. Und das hätte wohl auch den Jüngern sehr in den Sinn gepasst. Aber das war jetzt noch nicht die Zeit dafür. Der Jesus konnte jetzt das Reich noch nicht aufrichten. Das ging nicht. Er kannte das Herz der Menschen. Und so nötigt der Herr die Jünger, ihm vorauszufahren auf dem See. Der Jesus entlässt dann die Volksmengen und er selber geht dann auf den Berg allein, um zu beten. Und während der Jesus auf dem Berg ist, sind die Jünger auf dem See und sie sind in der Mitte des Sees und es kommt ein Sturm rauf und die Jünger müssen richtig hart rudern und sind in diesem Sturm. Der Jesus kommt nicht sofort, aber in der vierten Nachtwache kommt er dann auf dem Wasser zu ihnen. Die Jünger erkennen den Herrn erstmal gar nicht. Sie sind so mit der Not und vielleicht mit sich selbst beschäftigt, dass sie den Herrn erstmal gar nicht erkennen. Es kann uns auch so gehen, dass der Herr in der vierten Nachtwache in deine oder meine Not hineinkommen möchte. Und er kommt, aber wir erkennen gar nicht den Herrn erstmal. Nun, wir wollen nicht mit dem Finger auf die Jünger zeigen. Sie halten den Herrn für ein Gespenst, aber noch nie hatte jemand vorher erlebt, wie ein Mensch auf Wasser läuft. Aber der Herr tadelt sie überhaupt auch gar nicht, sondern er begegnet dann ihnen und sagt, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und dann kommt dieser bemerkenswerte Satz und das Verhalten von Petrus. Er sagt, Herr, wenn du es bist, der Herr hat es gerade gesagt, ich bin es, seid guten Mutes. Aber er sagt jetzt, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Wir wissen nicht, was die anderen 11 Jünger wohl gedacht haben in diesem Moment. Vielleicht haben sie sowas gedacht wie, das ist ja wieder typisch Petrus, das ist so unmöglich, was hat er jetzt schon wieder vor? Aber tatsächlich, der Herr reagiert auf das, was Petrus gerade gesagt hat, mit einem Komm. Und Petrus beweist dann, dass er genau das gemeint hatte, was er gesagt hatte. Er steigt aus dem Schiff aus. Dieses Schiff, was eigentlich nach Menschenverstand Sicherheit und Bequemlichkeit bedeutet, wenn es darum geht, einen See zu überqueren. Und das müssen wir uns erstmal einfach ganz praktisch vorstellen. Der Petrus setzt sich auf die Reling drauf, ein Bein drüber, zweite Bein drüber. Jetzt muss er das eine Bein auf das Wasser legen. Dann kommt der Punkt, wo er sich erheben muss von der Reling, das Gewicht von der Reling auf das Bein, was auf dem Wasser ist, jetzt zu verlagern. Und dann kommt das zweite dazu und das Wasser hält wirklich. Petrus im vollen Vertrauen auf den Herrn als den Schöpfer, als den Herrn über jegliches Element, geht über das Wasser. Das war der Glaube Petrus. Wir wissen nicht, wie viele Meter Petrus auf dem Wasser gelaufen ist. Er wollte zu dem Herrn kommen. Er hat sicherlich erstmal auf den Herrn geschaut und alles von ihm erwartet. Aber irgendwie müssen dann Wind und Wellen den Petrus so beschäftigt haben, dass er auf die Umstände schaut. Er merkt gerade, wie stark der Wind weht, wie hoch die Wellen gehen, wie unmöglich das ist, was er gerade hier tut, wie unfähig er ist, dieser Situation zu begegnen. Und was passiert? Er sinkt. Der Herr lässt das auch erstmal zu. Aber dann versinkt Petrus nicht. Der Herr lässt den, der diese Glaubensentscheidung gemacht hat, nicht versinken. Bemerkenswert finde ich das. Und wir lesen Vers 31. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Müssen wir uns das nicht vielleicht auch gefallen lassen? Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? In wie vielen Situationen in unserem Leben waren es schon Angst und Bange, und doch war der Herr da, um uns zu packen. Er hat uns nicht versinken lassen. Seine Hand hat uns nicht versinken lassen. Und ich denke, wir können jetzt diese Situation gut nehmen und sie auf die verschiedenen Situationen in unserem Leben übertragen, wo wir mit dem Schiff unterwegs sind. Wenn jemand über einen See möchte, dann kann er das mit einem Schiff ganz bequem und sicher tun. Das ist sicherlich wahr. Und genauso ist das in unserem Leben. Wir haben so unsere Schiffe, unsere Mittel, mit denen wir versuchen, so den Risiken und Nebenwirkungen des Lebens zu begegnen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Vielleicht machen wir uns selbst, bauen wir auf uns selber drauf auf. Wir sind uns selber so unser Schiff, in dem wir Sicherheit suchen. Das können aber auch finanzielle Mittel sein. Das können Versicherungen, Policen sein. Das sind so Dinge, auf die wir uns verlassen, dass im Falle dessen, dass etwas eintritt, wir sicher sind und dann diese Mittel haben. Und es geht jetzt überhaupt gar nicht darum, ob das erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Es ist mir klar, dass über den richtigen Umgang mit Geld und auch was das Thema Versicherung ist, das ist ein heißes Eisen. Und da haben wir sicherlich unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Gedanken drüber, unterschiedliche Handhabung. Und Gottes Wort sagt ja nicht über jedes Thema etwas direkt. Obwohl es einmal interessant ist, dass gerade die Evangelien durchzugehen, aber auch die Briefe, wie viel da über Geld, den Umgang mit Geld steht. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Ich wollte nur sagen, da haben wir unterschiedliche Gedanken wahrscheinlich und auch unterschiedliche Handhabung. Aber wir müssen uns sicherlich bewusst sein, dass unsere Handhabung mit diesen Dingen, wo wir unsere Sicherheiten in unserem Leben suchen, das eine Auswirkung hat auf unser Glaubensleben, auf unsere Erfahrung mit dem Herrn. Und deswegen wollen wir uns einfach mal fragen, dass wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie soll ich denn mit meinen finanziellen Mitteln umgehen, wie soll ich mit Versicherung oder anderen Sicherheiten, wo Menschen letztendlich mir Sicherheit geben, wie soll ich damit umgehen, dass wir uns auch fragen, was macht das mit meinem Glaubensleben? Ist das vielleicht auch eine Quelle, warum ich so wenig Glaubenserfahrung mit dem Herrn mache? Denn eins müssen wir uns vielleicht auch eingestehen, dass wir viele Dinge haben wir selbst in die Hand genommen. Wir sind da gar nicht mehr von dem Herrn richtig abhängig und gar nicht mehr auf den Herrn angewiesen, weil wir für den Fall X, wenn er eintritt, ja schon selbst die Lösung geschaffen haben. Und wenn wir wissen, woher die Lösung kommt, dann verlassen wir uns meistens auch darauf. Das geht eigentlich gar nicht anders. Und ich erwarte daher Hilfe. Aber ich werde nicht erfahren, wie der Herr in wunderbarer Weise uns Hilfe schaffen wird. Nochmal, es geht hier gar nicht darum, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Es geht nicht um sündig oder nicht sündig, sondern es geht darum, wo wir vielleicht in Abhängigkeit von dem Herrn einen Schritt aus dem Schiff, unseren Schiffen machen kann, die uns Sicherheit, Bequemlichkeit bieten in unserem Leben, um wirklich zu dem Herrn zu kommen, um ihn zu erfahren, um zu erleben, wie er eingreift, wo wir in Situationen reinkommen, uns auch bewusst da reinbegeben, in eine Abhängigkeit von dem Herrn begeben, wo ich in ein Bewusstsein bekomme, dass ich ganz abhängig von dem Herrn bin und dass ich wirklich in der Hand des Herrn bin. Und ich will gar nicht den falschen Eindruck erwecken, dass das dann so Wege des täglichen Sonnenscheins sein werden. Nein, das können auch unbequeme Wege sein. Wir müssen uns sicherlich bewusst machen, dass unser Fleisch überhaupt gar keine Lust darauf hat. Unser Fleisch, so der natürliche Mensch, möchte gerne Sicherheiten, Bequemlichkeiten haben. Aber das neue Leben in uns, unsere geistliche Gesinnung, verlangt eigentlich doch danach, den Herrn zu erfahren, ihn in allen Dingen unseres Lebens zu sehen. Aber das bringt einfach mit sich, dass wir das loslassen müssen, woran wir uns so oft festhalten. Unsere Sicherheiten, unsere Bequemlichkeiten, unsere Schiffe, unsere Mittel mal loslassen, um zu sagen, Herr, nur von dir erwarte ich alles. Du sollst helfen, du sollst eingreifen, von dir erwarte ich alles. Und deswegen nochmal, es geht nicht um erlaubt oder nicht erlaubt, ob gut oder schlecht, ob sündig oder nicht sündig, sondern es geht darum, worauf verlasse ich mich. Es geht darum, welche Auswirkung hat das auf mein Glaubensleben und auf meine Beziehung zu dem Herrn. Und deswegen vielleicht das Plädoyer, was wir von der Situation mit Petrus lernen können, wo wir uns fragen wollen, gibt es in meinem Leben Schiffe, die ich verlassen soll? Wo wir den Herrn fragen können, Herr, möchtest du gerne, dass es irgendwo eine Sache in meinem Leben gibt, die ich mal sein lassen soll? Wo ich mich nicht mehr darauf verlassen soll, weil ich es bis jetzt nicht getan habe, wo ich mich ganz auf dich verlassen soll? Und wenn wir das mit aufrichtigem Herzen, auch in Abhängigkeit von dem Herrn, nicht einfach lospreschen, aber in Abhängigkeit zu ihm diese Frage ihm stellen, wird er dir und mir sicherlich Bereiche zeigen, wo er das gerne von uns möchte. Und das sind dann die Bereiche, wo wir uns ganz auf den Herrn verlassen dürfen, wo wir ihn erfahren werden, wo wir ihn ehren werden, wo wir ihm auch in einer ganz besonderen Weise die Gelegenheit geben, sich zu verherrlichen, wo Gott sich in deinem und meinem Leben verherrlichen kann, wo seine Liebe, seine Macht, seine Güte, seine Barmherzigkeit sich zeigen wird in deinem und meinem Leben. Und das glauben wir doch, dass das dann ungemeine Auswirkungen haben wird auf unser Glaubensleben. Es wird unsere Beziehung zum Herrn inniger und bewusster machen. Das möge doch der Herr in deinem und meinem Leben wirklich schenken. Petrus war der Einzige, der diesen Schritt aus dem Schiff getan hat. Die anderen 11 sind zurückgeblieben. Der Herr macht ihnen keinen Vorwurf, aber Petrus war der Einzige, der es getan hat. Und nochmal, wir wollen das uns ja als Ansporn machen, zur Ermunterung, einfach mal darüber nachzudenken, ob es solche Schiffe in deinem und meinem Leben auch gibt.